Für diesen Sportstudio-Podcast habe ich Christina Vogel getroffen, Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Bahnradfahren. Das ist diese Wahnsinnssportart, diese risikoreiche und rasante Sportart auf zwei Rädern. Im Juni 2018 hatte Christina Vogel einen schweren Unfall auf der Bahn in Cottbus, als sie mit Tempo 60 in einen stehenden Radfahrprofi reingeknallt ist. Lange Zeit war nicht klar, ob sie es überhaupt überlebt. Und dann stand tragischerweise fest, dass sie ihr Leben im Rollstuhl verbringen wird. Aber Christina Vogel ist echt irre. Irre positiv. Sie hat sich zurückgekämpft ins Leben. Sie ist ein Vorbild für jeden von uns. Und in diesem Gespräch haben wir wirklich viel gelacht. Wir haben das ein oder andere Tränchen im Auge gehabt. Wir haben ernste Themen besprochen. Aber wirklich vor allem haben wir viel, viel Spaß gehabt. Und den wünsche ich jetzt allen Zuhörern viel Spaß mit diesem Sportstudio-Gespräch. Ich sage nur, Christina Vogel, geiler Typ.
Olympia und Olympiagold, das ist irgendwie ist ein krankes, krasses Gefühl. Also ich sage mal, dass es vielleicht für Mütter so ist, wie wenn man das Kind das erste Mal in der Hand hält, so nach der Geburt. Und so fühlt man sich ungefähr auch, wenn man die Goldbinde als erstmal am Hals gehangen bekommt. Also viele Sachen, die Sachen, von denen träumt man, aber die mache ich auch nach und nach einfach halt irgendwann. Aber es gibt ja Sachen, da braucht man einfach auch Zeit. Ich sag mal, ein falscher Sprung wäre direkt aus dem Krankenhaus natürlich nicht gegangen, weil ich glaube, ich gar nicht so weit war. Aber wenn es Zeit ist, dann probiere ich einfach halt den Scheiß aus, den ich irgendwie mir vorhabe zu machen.
Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Sportstudio-Podcast nach dem Motto: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Es ist schon eine lustige Situation, denn den Podcast mit Christina Vogel haben wir schon im Dezember aufgezeichnet und seitdem ist ja bekanntlich viel passiert. Corona zum Beispiel und alles, was sich für uns alle dadurch geändert hat. Auch der Alltag für tausende Athleten und Amateursportler in Deutschland hat sich geändert und es ist immer noch nicht alles normal, wie wir wissen. Wer weiß zum Beispiel, ob die verschobenen Olympischen Spiele nächstes Jahr tatsächlich stattfinden können. Und deswegen bin ich nochmal mit Christina verabredet, damit wir im Podcast über unseren Podcast sprechen können. Wir werden also an der einen oder anderen Stelle unser Gespräch nochmal anhören und nochmal kommentieren und vielleicht was ergänzen. Und wenn jetzt alles richtig gut läuft, dann sitzt am anderen Ende der Leitung die Olympiasiegerin Christina Vogel.
Hallo, ja, läuft alles perfekt.
Kaum zu fassen, unser Gespräch ist schon fast ein Jahr her. Kannst du dich überhaupt noch dran erinnern?
Ja, ich habe mich gerade erschrocken, dass es jetzt fast ein Jahr schon her ist.
Und du hast auch schon nicht mehr dran geglaubt, dass dieser Podcast jemals on air geht, richtig?
Nein, das natürlich nicht. Also mittlerweile habe ich ganz, ganz viel digital gemacht. Ich habe sogar letzte Woche meine erste digitale Keynote gehalten, was wow, total verrückt ist. Das ist irgendwie schöne Zeit, schöne Chance für Digitalisierung. Aber ich bin auch froh, wenn man sich dann wieder wieder Gesicht gegenüber sitzen kann.
Ja, das stimmt. Und dann maximal in so einen Mundschutz schauen muss. Hast du einen Lieblingsmundschutz? Ist der gebrandet irgendwie?
Ja, also ab und zu mal trage ich so einen Adidas Mundschutz, aber mittlerweile mit den ganzen steigenden Corona-Zahlen bin ich dann Typ FSP2-Maske. Denn ich trage ja auch Verantwortung für alle die Athleten und wir sind in so einer Bubble in der Ausbildungszeit hier in Kienbaum, dass wenn ich wie einen Corona-Verdachtsfall habe, gehe mit mir mindestens 70 Menschen in Quarantäne, das wäre ein bisschen blöd. Von daher muss ich nicht nur für mich, sondern auch eben auch für viele andere noch mehr doppelt Sorgfalt, Sorgfaltspflicht einfach ausüben.
Das klingt so, als hättest du, Christina, die Herausforderung Corona und alles, was damit zusammenhängt, ziemlich schnell angenommen. Kamst du denn gut durch diese Zeit bis jetzt?
Ja gut, am Anfang war ich auch jemand, die gesagt hat, ja kommt Leute, zweite Grippewelle, entspannt euch. Bis ich dann festgestellt habe, oh okay, das ist hier doch ganz schön ernst. Und wirklich auch ernst nehmen und habe ich dann auch freiwillig in Selbstquarantäne verhangen. verlegt, weil ich auch so ein bisschen Risikogruppe bin, aufgrund der Erhöhung meines Zwerchfells, also aufgrund der Höhe meiner Lähmung, ist mein Zwerchfell betroffen. Das heißt, grippale Lungenerkrankung wäre halt schlecht für mich und ich müsste eine Beatmungsmaschine. Dementsprechend war ich viel zu Hause, habe dann für mich aber auch so ein ganzes Stückchen Selbstständigkeit auch wieder neu dazugelernt. Also von, wie jetzt Haushalt für mich funktioniert. Ich kann sogar ein Bett beziehen, chille meine Decke aus, wenn du nicht aufstehen kannst. Das ist ganz schön schwer und das dauert jetzt, ein Bett zu beziehen, aber ich kann's. So, und stark. Zur Corona-Zeit hatte man ja auch Zeit, ja.
Das stimmt, da konnte man ein bisschen üben. Ich habe auch bei Social Media ein paar Videos von dir gesehen. Du hast ein paar schöne TikTok-Dinger rausgehauen.
Ja, hatte man ja Zeit für TikTok, ne? Noch.
Sehr schön. Christina, ich würde vorschlagen, wir starten mal das Ganze, was wir so schon besprochen haben, was im Dezember war. Und ich bin sehr gespannt, ob du noch zu deinen Worten stehst oder ob wir das ein oder andere korrigieren müssen. Und in diesem Sinne, liebe Podcast-Hörer, jetzt geht's los mit unserem Podcast mit Christina Vogel.
Hallo Christina.
Hallihallo.
Wir sind in der Bundespolizeisportschule in Kienbaum, Stunde von Berlin entfernt. Was machst du hier?
Ich hospitiere immer noch als Trainerin der Bundespolizei für den Bahnradsport. Ich möchte mich ja zurück in die Behörde finden und es gibt eben auch Trainerberufe hier. Das heißt, in der Ausbildungszeit, die wir haben, September bis roundabout Februar, kommen die Athleten ja für ihren Heimatschutzpunkten und müssen ja auch betreut werden, sodass das Training auch qualitativ gut ist und hochwertig ist. Und es braucht ja auch irgendjemanden, der der Dienststelle, wenn es um Förderung geht oder Fortführung der Förderung oder überhaupt Neubegründung der Förderung, auch jemanden, der den Dienstherrn auch berät, also mein Chef quasi berät, ob das würdig ist, nicht würdig ist, wie auch immer. Und das ist so ein bisschen mein Job, wo ich gerade gucke, ob das was für mich ist. Denn es ist ja nicht jeder gute Athlet auch ein guter Trainer und nicht jeder gute Trainer auch ein guter Athlet, gell? Und ich gucke halt mal, ob das was für mich ist und nicht ist. Und drum bin ich halt die meiste Zeit hier.
Was sagt dein Gefühl? Bist du eine gute Trainerin? Wirst du eine gute Trainerin sein?
Keine Ahnung.
Eine strenge Trainerin?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann man so jetzt nach so ein paar Monaten nicht sagen. Ich glaube, es entwickelt sich einfach ganz doll mit der Zeit, wie das ist und wie es nicht ist. Und keine Ahnung. Das Problem ist ja, glaube ich, ich habe viele jetzt, auch zwei, das sind eine sehr, sehr gute Freunde von mir auch. Und man geht abends mit dem Grillen. Ich habe Fotos beim Grillen und beim Feiern mit dem. Und auf einmal ist man der Trainer und der Chef von denen. Das ist ja ein bisschen komisch, gell? Wenngleich ich natürlich auch ganz junge habe jetzt einen, Paul Schmidt, der ist jetzt im Oktober 18 geworden, der ist so am Anfang seiner Karriere, da kann man schon ein bisschen belehrender sein, gell? Als jetzt jemand, mit dem halt, wie gesagt, ich viel Zeit meines Lebens schon geteilt habe.
Bist du gerne Chefin? Also wenn man dich so beobachtet und ein bisschen was guckt, dann bist du ja schon eine, die den Leuten sagt, wo es lang geht, oder?
Ja, aber ohne es irgendwie zu wollen, so richtig irgendwie. Also ich war das nie absichtlich irgendwie. Ich glaube, psychologisch gibt es immer so einen, der mir dann gerne fühlt, übernimmt oder sowas einfach. Und jetzt rückwirkend betrachtet, habe ich das, glaube ich, oft an mich genommen, ohne das irgendwie so absichtlich gemacht zu haben oder bewusst gemacht zu haben. Irgendwie versteht man das ja, ne?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist wahrscheinlich auch so, wenn man, also im Beruf ist es ja auch wichtig, ne? Wenn man auf dem Rad in deiner Karriere als Radsportlerin, musstest du ja auch sagen, wo es links und wo es rechts, ne? Aber wahrscheinlich auch im privaten Umfeld, oder? Du bist schon eine, die die Sachen organisiert hat oder sie organisiert. Wenn die Leute sagen, was machen wir denn an Weihnachten oder an einem anderen Fest, dann bist du diejenige, die sagt, okay, ich organisiere das.
Sieht aber daran, dass ich Weihnachten echt liebe, ne? Weihnachten ist Glitzer und Familie kommt zusammen und Party und keine Ahnung, die Wohnung muss überall glitzern und funkeln. Das wäre toll. Und ich mache es lieber selber. Ich bin so jemand, ich habe Gruppenarbeit früher in der Schule gehasst. So, ich habe es gehasst irgendwie. Ich habe es lieber selber gemacht und da wusste ich, das passt so auch und ist so nach meinen Vorstellungen und ich musste mich auf niemanden verlassen irgendwie so quasi. Ich war immer gern mir Rechenschaft schuldig und niemand anderem. So.
Und hier in Kienbaum, das habe ich jetzt rausgehört, da lernst du nochmal, wie man richtig führt. Also du bist jetzt eine Leaderin dann, wenn du abgeschlossen hast.
So eine Art dann, genau. Mhm. Oder will eine sein vielleicht.
Wir duzen uns, Christina. Wir sind uns jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, haben uns ein paar Mal getroffen, sind ja außerdem auch Kollegen. Du
genau.
bist ja jetzt für das ZDF auch Bahnrad-Expertin. Ich freue mich auch auf die Olympischen Spiele in Tokio. Da wirst du dann ja hoffentlich auch für uns dabei sein und das Ganze zu kommentieren und uns in diesen Sport auch reinbringen.
Ja, Christina, lustig, damals erzählst du noch von den Anfängen da in der Bundespolizeischule in Kienbaum, auch von Grillabenden und so weiter. Da konnte noch keiner so richtig ahnen, was dann kommt. Wie ist denn deine Zeit jetzt gelaufen, deine Corona-Zeit und deine Hospitanz?
Ja, total verrückt, wie von damals zu heute, wie die Welt irgendwie so ne, ganz, ganz unerwartet verändert hat. Damals erzähle ich noch von Olympischen Spielen, wie wir zwei dann hoffentlich rübergefahren wären und davon berichtet hätten. Jetzt sitzen wir hier und hoffen, dass sie nächstes Jahr stattfinden, weil ich glaube, dir geht es genauso. Ich will da unbedingt hin und will da unbedingt gern arbeiten für den ZDF und da irgendwie auch gern kommentieren und die Spiele mal von der anderen Seite erleben. Also jetzt nicht als erlebt, sondern von der Kommentatoren, irgendwie TV-Seite. Aber ja, Corona war irgendwie verrückt. Ich denke, ich habe auch viel Zeit zu Hause gebracht, bin ein ganzes Stückchen selbstständiger geworden auch, habe gelernt, wie ich zu Hause für mich irgendwie auch also alleine klarkomme, hatte ja Zeit zum Testen. Und letztes Jahr konnte ich einfach auch nochmal gucken, ob diese Trainerrolle mir Spaß macht. Und sie macht mir ganz viel Spaß, auch wenn es manchmal schwerer ist als gedacht, in der Tat, weil man auf so viele Sachen einfach auch achten muss und so viel spontan umplanen muss. Und da macht es Corona auch echt nicht leicht, wenn ich zum Beispiel immer habe, okay, das ist jetzt der Trainingsplan, der Wochenrhythmus, so passt das. Und dann kommt auf einmal, oh nee, der Wettkampf ist doch abgesagt oder der Wettkampf ist woanders verschoben zum Beispiel, dann bringt das irgendwie das ganze Gerüst wieder zum Fallen und man fängt wieder von vorne an. Und dann habe ich auch so viele verschiedene Athleten. Ich habe zwei oder drei hoffentlich, die sich auf die Olympischen Spiele eben vorbereiten, hoffentlich. Welche, die so im U23-Bereich jetzt erfolgreich werden und welche, die jetzt gerade frisch aus Senioren kommen. Also so ein verschiedenes Spektrum an Athleten. Das bereitet mir manchmal noch so ein bisschen Angst vielleicht auch, weil das noch so neu ist und man auf einmal so viel Verantwortung trägt. Aber ich bin jetzt wirklich alleine. Und Learning by doing. So,
würdest du sagen, du bist eine gute Chefin geworden, jetzt in der Zeit, wo du auch viel improvisieren musst?
Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich hoffe, die Athleten meckern nicht und ich glaube, wenn sie nichts meckern, sind sie zufrieden. Ich habe immer noch meinen Haupttrainer hier mit, der damals für mich auch Bundeszeittrainer war. Der führt mich noch ein bisschen. Der geht dann im März 2021 in Rente. Und bis dahin habe ich noch jemanden, den ich immer noch fragen kann, ne? Wie siehst du das, wie würdest du das machen einfach auch. Von daher bin ich ganz happy, dass ich da reinwachsen kann in die Rolle einfach auch.
Und Stichwort Weihnachten, da haben wir eben auch kurz drüber gesprochen. Ist bei dir schon alles dekoriert? Hast du schon einen Plan für Weihnachten? Wer kommt alles?
Ja, wir gucken mal. Wir haben, wie wir dieses Jahr machen, haben auch privaten Krankheitsfall auch. Der uns das Jahr so ein bisschen durchzogen hat. Wir müssen einfach mal gucken, wie Weihnachten für uns laufen kann. Aber eines kann ich sagen, ich habe mal ausprobiert, Lametta überall an der Wohnung aufzuhängen, weil das extra glitzert. Ich würde es nie wieder machen. Nicht selber gemacht, aber über einen Bilderrahmen, hier und da, so am Weihnachtsbaum. Mhm. Und das ist jetzt bestimmt schon 5 oder 6 Jahre her. Wir sind einmal umgezogen und ich finde immer noch Lametta. Von daher kein Lametta.
Ich kann das nachvollziehen. Ich habe Bekannte, ein Pärchen, und immer wenn die ein Paket schicken zu uns, dann ist da immer derbe viel Glitzer drin. Und mittlerweile werden die schon wie von so einem Sprengstoffkommando aufgemacht, diese Paketchen, weil immer ist dort so viel Lametta, dass man es genau wie mit deinem Lametta nicht mehr aus der Wohnung kriegt. Also da machen sich manche wirklich einen Namen.
Die sind für mich also wahnsinnig, also Sympathie empfinde ich wahnsinnig gerade für die im Moment.
Stichwort Olympische Spiele. In der Tat geht es mir genauso wie dir. Ich würde dort gerne für das ZDF berichten. Aber Stand jetzt, wenn ich drüber nachdenke, das wäre in einem Jahr, ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, dass da hunderte, tausende Sportler, Funktionäre im Olympischen Dorf sind, dass Berichterstatter dort sind, dass Menschen ins Olympiastadion nach Tokio kommen, um die Leichtathleten anzufeuern. Kannst du es dir vorstellen?
Ich kann das in der Tat nicht so richtig objektiv beantworten, weil ich das ja so unbedingt möchte. Ich kann mir aber in der Tat eine Spiele ohne Zuschauer vorstellen, weil ich habe das ja jetzt bei zwei Spielen erlebt, 2012 und 2016, dass man als Athlet ja doch unheimlich in der Bubble fest ist. Ne? Also man ist im Dorf, die Zuwege, hat immer die gleichen den Personenkreis um sich drumherum. Ne? Also du bist ja als Athlet im olympischen Dorf eigentlich ja schon fast in Quarantäne, wenn man das jetzt so als Wortworte zu geben krass, würde. Ja. Und das Maximals, was man vielleicht noch mal dazu nehmen würde, sind halt die ganzen Volunteers und Köche und was Stuff im Hintergrund, dass man die vielleicht auch noch mal in diese Bubble mit dazu nehmen müsste. Aber ansonsten, denke ich, könnten Spiele so ganz gut und ganz leicht, ohne viel Veränderungen und Einschränkungen, die wir die Jahre zuvor hatten mit normalen Spielen, auch vollziehen. Nur dann wären es halt Geisterspiele. Das wollen wir nicht. Darum hoffen wir und beten wir, dass wir das irgendwie finden können. Aber wenn jetzt schon teilweise auch Bundesliga und Co. so ein bisschen losgeht mit extremen Hygieneschutzkonzepten. Also ich glaube und hoffe, dass wir da irgendwie einen Weg finden. Sicherlich ist es schwierig, weil auch Zuschauer von allen Ländern kommen mit ganz unterschiedlichen Corona Wegen, Statuten einfach auch, wie es da gelaufen ist. Ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also wie ich sage immer, Leben in der Lage. Ich habe aufgehört, länger als eine Woche zu planen. Also das macht irgendwie keinen Sinn.
Ansonsten müsste ich dich jetzt eigentlich wahrscheinlich mit Frau Polizei-Hauptkommissarin.
Meisterin.
Hauptmeisterin ansprechen, ja.
Hauptmeisterin.
Ist das, hörst du, ja, das hörst du öfter, oder? Dass man dich so anspricht.
Es ist ja mein Hauptberuf nach wie vor. Ich bin ja immer noch Hauptmeisterin der Bundespolizei. Und alles, was ich drumherum mache, ist eigentlich so streng genommen nebenberuflich und in der Freizeit, so, wenn man das so möchte. Und es ist schon was ganz Tolles. Also Beamten sein hat natürlich auch hier und da Nachteile, aber es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Und ich habe das damals sehr genossen. Und denn dieses duale System in der Bundespolizei ist für den Sport weltweit auch eins der besten. Und ich glaube auch, dass man viel über die deutsche Sportpolitik meckern kann, aber dieses duale System ist in der Welt einzigartig. Es gibt nicht viele Nationen, die sowas Ähnliches haben wie wir, mit der Bundeswehr, den diversen Polizeien, die wir auch haben. Diese Trainer, die Studiengänge, die gibt es weltweit ähnlich. Aber dieses Polizei und Bund allgemein ist schon einzigartig. Mhm. Und man kann halt seinen Sport machen, ist abgesichert. Ich war
und da
jemand,
sprichst du von Spitzensport.
Ich jetzt, rede ne? von Spitzensport. Ja. Also ich rede von wirklich Hochleistungssport. Wir haben Hochleistungssport gemacht, was aber unser Job war. Also wir werden beauftragt, um Sport zu machen. Mit, gut, als 18-Jährige habe ich schon dran gedacht, manche tun es vielleicht nicht, mit allen Sozialleistungen, die als Beamter auch mit dranhängen. Ne? Also gute Pensionen, Krankenversicherung etc. auch. Mhm. Und wir sind zwar nicht privat versichert, aber wenn du mit der Heilversorgung Krankenkasse hinkommst, dann weiß der Arzt auch schon, alles klar, ist nicht budgetiert wie eine normale Krankenkasse. Das heißt, da hast du halt hier und da einfach schon ein paar Vorteile als nur Normalsterblicher, möchte ich mal sagen. Ne? Und das ist schon was Gutes. Und vor allem jetzt war die Entscheidung ja, zum Bund zu gehen, zur Bundespolizei zu gehen, total gut, denn mein Unfall war ein Dienstunfall. Das heißt, der Dienst, der kümmert sich ab jetzt um mich mit all den Leistungen, die so dranhängen. Und in der freien Wirtschaft könnte man so ein bisschen wie BG-Unfall ja. sagen, so, also freie Berufsgenossenschaft.
Ja. Wenn ich an dich und deine Karriere denke, ich meine, du bist Olympiasiegerin, du bist mehrfache Weltmeisterin, ich glaube 11 Mal.
Genau.
Und mir schwebt immer vor Augen diese Situation, als du in Rio, Olympische Spiele 2016, ohne Sattel über die Ziellinie bretterst und Gold gewinnst mit diesem Tigersprung am Ende. Kannst du uns dieses Rennen nochmal beschreiben? Also auch für Leute, die sich mit Bahnradsport überhaupt nicht auskennen?
Ich halte jetzt immer auch so Motivationsvorträge, also Keynote-Speeches und sage immer, ich fuhr irgendwann so schnell, dass ich doch gleich den Sattel verloren habe. Und so eine Art war es eigentlich. Also man muss dazu sagen, weiter auszuholen, dass vor Olympia ist es immer, dass alles, morgens Olympia und lass uns mal schnell ein Fahrrad entwickeln und Material entwickeln und überhaupt. Und dann kommt alles so ganz, ganz, ganz kurz vor knapp. Und so war es auch mit diesem Fahrrad, dass das System der Sattelaufnahme für uns ganz neu war und wir in Rio erst festgestellt haben, dass es hier und da Probleme macht einfach, dass die Schrauben und Co. nicht so halten, wie sie halten sollten. Und so war es halt eben auch an dem Tag, dass ich alles in diesen Lauf reingelegt habe, denn ich war schon 1-0 vorne. Im Bahnersprint fährst du ab Viertelfinale Best of Three. Das heißt, du brauchst 2 Gewinnläufe, um zu gewinnen. Und ich habe gegen die Becky James 2013 schon mal so verloren. Ich war 1-0 vorne und dann dreht sie das um und sie gewinnt 2-1. Und dementsprechend kann man auch so ein bisschen, glaube ich, nachvollziehen, was in meinem Kopf da abging. So, wenn du weißt, 1-0 schon vorne und jetzt willst du es nicht nochmal so machen wie 2013, wenn du die Hand dann diese Goldmedaille hast. Und ich habe diesen Tigersprung, ich habe alles reingeworfen. Und zur Erklärung, der Tigersprung ist, wir werfen unser Fahrrad unter uns vor, dass das Fahrrad in der Sekunde des Fotofinishes schneller ist als man selbst. Und ich muss mein Fahrrad so weit nach vorne geworfen haben, wie mein ganzes Leben nicht mehr, dass ich so weit hinten auf dem Sattel saß, dass der auf dieser Sattelstütze, auf diesem Rahmenrohr, einfach abgefallen ist. Also der ist einfach abgefallen. Ich muss mein Fahrrad so weit dahin geschmissen haben, dass so viel Last hinten drauf war. Und klingt erstmal lustig, aber es ist nicht so lustig, denn wir kommen mit über 60 km/h an, mit Trittfrequenzen über 145 ungefähr. Und man, starrer Gang auch dazu, und man kann nicht im Stehen fahren bei der Geschwindigkeit eigentlich. Und nur Gott weiß, wie ich mich auf diesem Fahrrad da gehalten habe. Und war auch, du machst den Fotofinish, dann denkst du dir, oh Gott, was ist denn hier? Man fällt irgendwie ins Leere und denkt nur, scheiße, 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 auf dem Fahrrad halten, nicht stürzen. Und dann denkst du dir, wie fahre ich eigentlich jetzt Fahrrad? Irgendwie soll ich auf dem Fahrrad fahren, irgendwie ohne Sattel so? Da geht eine halbe Runde rum und dann denkt man, sag mal, warte mal, halt, Moment mal, habe ich eigentlich gewonnen? Bin ich Zweiter geworden? Wer hat denn eigentlich gewonnen jetzt? Und dann sieht man auf der Tribüne dann schon mein Lebensgefährten Michael schreien und feiern und unten schon Bundestrainer Mechaniker, die schon jubelt ein, Luftsprünge machen und dann weiß man.
Ja, aber du musst dieses Rad kontrollieren.
Genau, ja, aber dann wusste ich, okay, ich habe gewonnen. Und dann habe ich ja das Bild, wo ich auch nur diesen Kopf schüttel, wo ich mir denke, ich habe jetzt einfach eine olympische Goldmedaille gewonnen ohne Sattel. Wie verrückt ist das eigentlich so? Also es war ein verrückter Tag auf alle Fälle.
Also ehrlich gesagt, Fahrradfahren ohne Sattel, das ist wirklich was für Spezialisten. Das mag, glaube ich, nicht jeder. Aber in dem Moment mussten die dich ja dann auch irgendwann auffangen, ne? Oder? Du trudelst dann aus und irgendwann nehmen dich alle in den Arm. Alleine absteigen geht ja in dem Moment auch nicht, oder?
Wir sind ja auch mit dem Fahrrad verbunden. Das heißt, unsere Pedale ist durch ein Riemchen auch festgemacht und ich habe dann ganz schön doll gekontert, dass ich dann die Geschwindigkeit relativ schnell gebremst habe, sodass ich halt dann auch stehend fahren konnte. Und dann, ja, hat mich dann in Empfang genommen und ich bin einfach vom Fahrrad gefallen, mich auf diese Ratte mal gelegt und dachte einfach nur, krass, ich war überwältigt von all den Gefühlen, die halt da einfach halt auch kamen. Also von all den Gefühlen, von Freude, Stolz, Verwunderheit, irgendwie Verrücktheit und Verblüfftheit, wieder Stolz und Traurigkeit, weil es irgendwie so toll war. Und also Olympia und Olympiagold, das ist irgendwie ist ein krankes, krasses Gefühl. Also ich sage immer, dass es vielleicht für Mütter so ist, wie wenn man das Kind das erste Mal in der Hand hält, so nach der Geburt. Und so fühlt man sich ungefähr auch, wenn man die Goldmedaille das erste Mal am Hals gehangen bekommt.
2 Fragen. Wo ist der Sattel jetzt und wo ist die Goldmedaille?
Der Sattel steht bei mir zu Hause in der Vitrine. Ich habe auch 1-2 Anfragen, ob ich irgendwie hätte nicht ins Sportmuseum spenden wollen. Aber ich finde eigentlich cool, dass ich zu dieser Goldmedaille auch was eine Geschichte habe und auch was in der Hand habe zur Geschichte. Und die Goldmedaillen sind halt in einem Safe zu Hause.
Da bewahrst du alles auf, oder?
Nicht alles. Wir haben vorhin schon, das darf man eigentlich keinem erzählen, ne? Aber also es ist so, dass wenn man Weltmeister wird im Bahnradsport, bekommt man zu der Goldmedaille auch einen Regenbogentrikot. Das heißt, man wird erlaubt, in einem Jahr jetzt, das kommende Jahr, in der Disziplin, die man Weltmeister ist, auch diesen Regenbogenstreifen, diesen Bruststreifen zu fahren.
Luckily, das ist im Straßenradsport ja auch so, genau, ne? Bei der Tour de France fahren ja auch die Fahrer dann in den Regenbogentrikots oder der eine, ja.
Es ist in jeder Radsport-Disziplin so, dass man diesen Regenbogenstreifen tragen darf. Und luckily habe ich ja zu jeder WM dann irgendwie auch einmal mindestens Weltmeister. Das heißt, ich habe dann unten bei uns im Keller, was aber nicht so Keller ist, so Spots dran und habe dann Jahr für Jahr aufgehangen und habe die Goldmedaillen halt in den und die Bronze-Silbermedaillen auch mit dazu gehangen. Also ist schon so eine richtige Angeberwand eigentlich so, ne?
Ich lieb mich selbst Wand.
Ja, genau. Ich lieb, aber es ist im Keller. Neben meinem Schuhschrank, der auch beleuchtet ist natürlich. Und die anderen Medaillen liegen halt so leider irgendwie so in einer Schublade halt, so reingedingst so halt. Ne?
Okay, ja. Verraten wir keinen, nein, wie du mit deinen Medaillen umgehst.
Ja, also gut, die wichtigen hängen halt irgendwie auf, aber so, ich sag mal so früher Schülermeisterschaft und so halt auch gut, da hat mein Papa viel abgegriffen, oder Stiefvater hat ganz, ganz viel abgegriffen, aber der Rest ist halt dann irgendwie auch, das klingt blöd, aber ich habe halt auch echt viele davon. Ja, wohin mit denen so?
Ich war neulich mal bei Marcel Kittel, Straßenradsportler, der jetzt seine Karriere beendet hat, beziehungsweise bei seinem Vater, auch in Erfurt, mhm. Kennst du ja sehr gut. Und da hängt das auch in so einem Nebenraum, wo die dann auch immer gemeinsam die Rennen geschaut haben von Marcel. Und da hing dann irgendwie das gelbe Trikot hier und Sprinttrikot und dies und das, ne? Und das war aber auch so alles, es wirkte alles ein bisschen eingestaubt so, ne? Also man macht sich, glaube ich, keine Vorstellung, dass die Sportler alle ihre Medaillen so wirklich in einer Art Museum aufbewahren. Das ist wahrscheinlich nicht so selten, dass die ein oder andere Medaille mal in der Schublade
das ist. Wirkt wahrscheinlich eher mal wie so ein Schrein oder so halt, ne? Ich glaube, es ist ja auch viel das Emotionale, was dranhängt einfach. Also natürlich sind die Goldmedaillen, vor allem auch die Olympischen Medaillen, sind wunderschön und die holt man dann doch gerne mal raus und zeigt die, ne? Und so halt auch, gell? Aber der Rest, ich bin jetzt 11-mal Weltmeister und es ist halt eher so auch der Titel beziehungsweise die Emotion und die Geschichte zu jeder Goldmedaille, die halt dann mit dahinhängt und so. Es ist halt weniger die Medaille selber halt auch dann.
Ab und zu mal dran denken, dass es auch Leute gibt, auch hier in diesem Raum, die sind nicht Weltmeister, die haben keine Goldmedaille.
Ja, ist richtig, aber den kann man dir quasi auch mal zeigen. Und die Weltmeister-Goldmedaillen, die hängen ja quasi auch an meiner Angeberwand. So, ne?
Ja. Natürlich spielt deine Geschichte mit dem Unfall natürlich auch eine große Rolle, dass du präsent bist bei den Leuten. Du tust ja auch viel dafür, dass du in der Öffentlichkeit da bist. Neulich Sportler des Jahres Gala, ist in einem wunderschönen Kleid, ne? Du strahlst dann die Wette, du bist natürlich das Fotomotiv dort auf jeden Fall, neben den Sportlerinnen und Sportlern des Jahres. Und man hat den Eindruck, du arbeitest auch dran, dass man dich tatsächlich nicht vergisst, dass man dich auch im Kopf behält, dass du präsent bist. Das ist dir da schon auch wichtig, dass wenn du auftauchst, dass du super aussiehst und dass du eine Strahlkraft hast. Oder machst du das so nebenbei?
Also das war ja eine Gala, ne? Und da geht man ja, also Sport des Jahres, wenn du sprichst, und da geht man als Mädchen ja schon gern auch hübsch gestylt hin, ne? Mhm. So. Und ich bin halt auch so ein bisschen Modekind irgendwie. Also ist immer schön, wenn man sich so das Innere irgendwie zeigen kann. So ist ja für jeden was andere. Und ich finde es auch schön heutzutage, dass man das alles machen kann, was man möchte. Und also modemäßig meine ich halt auch. Und es ist halt was Tolles, dass man
und
sich
du hast
einfach
dann
so
fünf Designerinnen, die sich drum reißen, dich auszustatten.
Selber. Ich mache das alles selber, so quasi. Ich lasse mir da wenig reinreden auch. Ich mache alles selber. So, es hat auch Stimmung und Co. und so halt einfach halt auch.
Fährst du dann in den Laden oder lässt dir die Sachen schicken und probierst sie an?
Sowohl als auch. Also sowohl als auch. Es gibt natürlich mal ein, zwei, wo man sagen kann, okay, die schicken mal mein Kleid oder sowas, aber wenn es halt mir nicht passt oder indem man sich halt so gerade anziehen möchte in meinem Kopf, dann gebe ich auch mal gerne Geld selber für ein Kleid aus. Ich habe ja so viele Beikleider, dass meine Freunde und Freundesfreunde, wenn die Moment.
Ja. Oh, guck mal, so, jetzt hat er die Tür zugemacht, aber hier in den Vereinstreff kommt dann ab und zu auch jemand rein.
So, nochmal. Meine Freunde, ne, wenn die Beikleider brauchen, dann kommen die immer zu mir. Weil ich habe mittlerweile doch das eine oder andere so, was ich mal auch vergeben kann. Ich könnte den ganzen Verleih aufmachen, das wäre kein Problem. Aber es macht halt Spaß, sich als Frau einfach halt auch so zu zeigen, was man halt.
Wie viel Prozent Prinzessin steckt in dir?
Das kommt auf an, 100%. Aber ich habe halt bei meinem Unfall auch eine große Stimme bekommen und die möchte ich einfach nach wie vor auch nutzen. Das heißt, ich möchte nach wie vor auch was dafür tun, dass ich gehört werde und die Stimme, die ich gerade habe, einfach halt auch für was nutzen, dass es anderen, wenn ich mal nicht mehr bin und vergessen bin, besser geht und davon profitiert haben halt einfach halt auch. Und das ist mir halt ganz, ganz, ganz sehr wichtig. Und es ist halt klar auch Arbeit Und Lob und Kritik, das ist immer so ein zweitschneidriges, schwarzer Weg auch. Und wie viel mahnen darf man, ohne Meckerer zu sein? Denn Meckerer kann irgendwie keiner leiden, den drückt man irgendwie gerne weg und will die nicht hören. Aber viele Meckerer, die sagen das ja auch aus dem Grund und haben ja auch recht. Aber es ist immer so schwierig, dann den richtigen Weg auch zu finden. Und wenn man dabei noch gut aussieht, dann ist es ja auch okay.
Das kaschiert einiges, ja.
Ja, ne?
Apropos vergessen, dieser 26. Juni 2018, der Tag deines Unfalls in Cottbus, ist das ein Tag, den du gerne verdrängst oder ist das einer, den du dir schon immer wieder auch ins Gedächtnis rufst, weil es für dein Leben, für dein jetziges Leben wichtig ist?
Der 26. Juni 2018 werde ich nie vergessen, genau wie nicht den 20. Mai 2009. Genau nicht wie den 22. Dezember 2018, das Krankenhaus verlassen habe. Also das
sind, du sprichst jetzt auch von deinem ersten Unfall. Mhm.
Das sind Daten, die vergisst man einfach nicht, weil die halt schon lebensverändert waren. Natürlich der 26. Juni mit der Querschnittslähmung halt nochmal mehr als alles andere vorher. Und es ist ein Tag, der geht so langsam, verschwimmt es ein bisschen auch, wenngleich es natürlich nie weg ist. Vor allem jetzt um die Jahreswende drumherum, dann kann man auch mal, oder schwelgt halt doch in Erinnerung, was im letzten Jahr so passiert ist. Und wenn wir gerade auch beim Sport des Jahres gesprochen haben, war auch total verrückt, denn jetzt, das 2019 war ich da und ein Jahr vorher war diese ganz emotionale Gala für mich auch, vielleicht erinnern sich die manche, wie Angelique Kerber gewinnt und dann mir nochmal zwei nette Sätze halt auch spricht. Ja. Und
hast du auch, glaube ich, auch noch ein Selfie gemacht mit allen Sportlern, war das da? Oder mit vielen Sportlern auf der Bühne? Viele wollten sich mit dir fotografieren
lassen. Ja, also das war halt aber ein sehr, sehr emotionaler Abend. Aber ich war damals halt noch so wie ein kleines Küken. Ich kam, hatte eigentlich so eine Art Heimaturlaub. Ich war noch im Krankenhaus und musste dann halt dann wieder zurück ins Krankenhaus auch. Und durfte quasi halt nur da teilnehmen, weil halt ich anfangsstrichen so selbstständig war, dass ich halt einigermaßen zu Hause überleben kann. Beziehungsweise hatte ja Michael und mein Manager Jörg Werner, Manager und Freund Jörg Werner mit seiner Frau mit dabei auch. Also man war schon klar, ich kann die große Reise machen, weil die Leute, die mich drum haben, die helfen mir halt auch, wenn was ist und so. Aber ich war halt ein kleines, zerbrechliches Küken so eigentlich. Ganz, ganz frisch gerade auch draußen zu gucken, wie das so für mich funktioniert im Rollstuhl und wie nicht. Und noch gar keine Kraft, viel Hilfe auch benötigt hat auch. Und ein Jahr später war das einmal verrückt, was in diesem Jahr auch passiert ist. Und vor allem, dass ich eigentlich auch so selbstständig bin, an dem, was ich halt tagtäglich einfach auch arbeite halt auch. Dass ich halt nicht kaum noch Hilfe halt brauche. Und dann einfach auch dastehen schon so als wieder eine Frau, die so sich in der Mitte ihres Körpers so wieder auch findet, wie es vor dem Unfall halt auch war. Also macht einen auch einen stolz und lässt einen auch so ein bisschen auch doch mal in Erinnerung schwelgen, so was ist in dem Jahr dazwischen so auch passiert ist.
Diese Selbstständigkeit, die dir, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, da würde ich gleich gerne noch drüber sprechen. Trotzdem von dem Unfall an sich gibt es ja keine Filmaufnahmen oder sowas, ne? Zum Glück wahrscheinlich. Trotzdem, was hast du vor Augen, wenn du an diesen Tag denkst und an die Sekunden, die Minuten danach, wo ja auch dein Sportkollege Maximilian Levy dann dich auch irgendwie da umsorgt hat, auf dich aufgepasst hat und dein erster Ansprechpartner war?
Es gibt ein Video ungefähr, ich glaube, 10, 15 Sekunden vor dem Aufprall. Das gibt's, also die letzten Sekunden als Fußgängerin, das habe ich noch. Aber ich glaube, der Tag war halt einfach so prägnant, den werde ich im Leben nicht vergessen. Und warum auch? Es macht mich halt auch jetzt so ein bisschen aus und macht mich halt auch stolz. Und ich habe halt auch jetzt, sag um Jahresende, wenn man so zurück überlegt halt auch, ne, wenn ich wüsste, was das Resultat ist aus meinem Sportlerdasein, ich würde mich genauso wieder entscheiden. Das ist halt auch ein Prozess. Ich habe auch dafür lange gebraucht, auch um so weit zu kommen, weil natürlich sieht man erstmal, was man nicht kann, was halt auch anstrengend ist am Anfang. Aber man merkt halt auch so nach und nach, dass man es wieder kann oder anders kann und dass man es kann und dabei nicht so schlimm ist, dass man es anders kann. Und die Sachen, die man nicht kann, da findet man schon Wege und Mittel, dass man es dann doch wieder kann. Also ich habe auch das Jahr ganz, ganz toll gelernt, dass auch die einzige Grenze, die es im Leben gibt, ist dein Kopf selber und nichts anderes. Und aber vor allem natürlich die Wochen und Tage danach waren halt schon so einer der härtesten in meinem ganzen. Ich habe in meinem Leben nie so hart gekämpft wie da. Also man muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich auch die ersten zwei Woche vor allem auch um mein Leben gekämpft habe. Also es stand 50-50 um mich, so eigentlich. Mit der Masse an Verletzungen halt auch. Ich bin ja erst ins Krankenhaus nach Cottbus gekommen und dann war klar, dass es eigentlich nicht mehr ein Krankenhaus sein kann, denn mit den Schwere meiner Verletzung, vor allem auch in meinem Rücken, hat man diverses Operationsbesteck gebraucht auch und die hatten das nicht da. Ich war aber erst nicht transportfähig, das heißt der Flugzeugpilot, also der Hubschrauberpilot, wollte mich erst nicht mitnehmen, weil meine Lunge auch so invalide war, dass der gesagt hat, ich überlebe den Flug nach Berlin nicht.
Hast du das denn gespürt in dem Moment? Wusstest du, dass es so um dich steht?
Ich wusste zum Glück erst Wochen später, dass es so ernst war. Also natürlich merkst du, dass es dir halt schlecht geht und dass du halt Schmerzen hast und du hast eine ehrliche Stimme irgendwie, die dir sagt, lass los und du sagst dir, nein, ich lasse jetzt hier nicht los. So, aber das hat man nicht so im Fokus halt irgendwie halt auch nur. Also du bist eher mehr dran oder ich war halt eher mal dran, so den Schmerz bewinden, weil ich auch einfach keinen Bock hatte, dass es mir scheiße geht. Und dann so, wenn man fitter wird und dann so auch die ersten Röntgenbilder mal sieht. Und ich wollte unbedingt dann das Röntgenbild des Unfalls sehen, also vor Operation. Und dann stellt man fest, oh Kacke, ich hatte Schwein. Also man kann sehen, wie es möchte, ich hatte wirklich Schwein. Ich hatte wirklich Glück, denn jetzt, was die Querschnittslähmung angeht, mein erster Halswirbel war ja auch gebrochen. Das heißt, ich hätte auch vom Hals an gelähmt sein können, mit unter anderem gar keine Armfunktion.
Dann hättest du keine Hände bewegen können.
Ich wäre halt ein richtiger Pflegefall geworden.
Also da wäre das Thema Selbstständigkeit kein Thema mehr gewesen.
Überhaupt nicht. Und so bin ich halt vom fünften Brustwirbel, also knapp da, wo der BH-Bügel einer Frau sitzt, von da an gelebt und also da an gelebt und bin halt, ich kann ja meine Selbstständigkeit einfach, also liegt halt mehr an mir, will ich das oder will ich es nicht, selbstständig sein oder nicht. Und ich hätte auch einfach sterben können. So, dann hätte ich mich gefreut, wenn ich halt vom Hals an gelebt gewesen wäre. Und das ist halt so ein Prozess, sage ich ja, es dauert halt, bis man da auch reinkommt. Also ich klinge vielleicht immer so, als wenn ich so ein richtiges Badass gewöre, mich überhaupt nicht zucken würde und sowas auch, aber ich bin halt auch ein Mensch und keine Maschine und bei mir haben auch Prozesse gedauert einfach halt auch. Vielleicht bei manchen schneller als beim anderen, aber es gab auch einen Grund, warum es diese Nachtensperre auch gab und warum ich halt auch, ich glaube, 200 Monate gebraucht habe, bis ich zurückkomme und sage, okay, das bin ich jetzt und das will ich sein. Weil ich natürlich auch für mich erstmal realisieren musste, was kann ich nicht, wer bin ich überhaupt, wer will ich sein nach dem Sport und auch erstmal gebraucht habe, weil man hat mich halt, kannte mich als Sportlerin, eigentlich auch die gerne gewinnt. Aber ich wollte in der Welt einfach nicht so verletzlich aussehen. So, vielleicht war es auch ein bisschen, weil natürlich war halt noch zart, so nach dem Unfall, so in der Pressekonferenz, aber ich wollte halt nicht als die verletzliche, kaputte Taube da irgendwie da stehen. Und da habe ich eben auch die Zeit auch gebraucht. Ich habe es auch wirklich gebraucht.
Das strahlst du ja auch absolut nicht aus, finde ich. Also du bist ja so null verletzlich. Man sah neulich auch ein Video von dir, da machst du Klimmzüge mit dem Rollstuhl dran. Mhm. Also es gibt Leute, die schaffen keinen einzigen Klimmzug mit ihrem eigenen Körpergewicht und du ziehst dich da hoch. Du strahlst da so eine Power aus. Ist das auch was du lernen musstest oder wo du jetzt auch stolz drauf bist, dass du Dinge kannst, die du dir vielleicht vorher selber auch gar nicht hättest ausmalen können?
Ich hatte mal, als ich noch oder bei mir war der Prozess eher anders. Es war so, dass ich erst natürlich am Anfang auch dachte, verdammt, jedes meiner Lieblingsrestaurants in Erfurt hat überall eine Stufe. Ich werde nirgendwo mehr essen gehen können, weil ich glaube, in jeder Altstadt, in jeder Stadt, wenn man da mal so rumrollt, hat man überall Stufen rein. Und hier ist in Erfurt auch so, dass die meisten Shoppingzentren, Restaurants, ich alleine nicht reinkomme, weil ich überall Hilfe brauche. Und man denkt zuerst, man kann gar nichts. Bis dann meine mittlere Schwester mal bei mir da war. Es war so, dass meine Familie immer abwechselt hat, dass ich halt nie alleine war. Irgendwann nachts halt schon, aber tagsüber nie alleine war. Und mit der habe ich irgendwann mal angefangen, so zu googeln einfach halt auch. Und bin da auf jemanden gestoßen, der fährt, das ist ein Amerikaner, der hat einen Weltrekord im Monster Halfpipe fahren im Rollstuhl. Der fährt Monster Halfpipe, fliegt dabei über 5, 6, 8 Monster Trucks und landet halt dann mit dem Looping nebenbei noch. Wo ich dachte, Alter, was für eine kranke Sau. Dann habe ich weiter gegoogelt und habe dann jemanden gefunden, der hat ganz klar 10 Klimmzüge gemacht mit Rollstuhl und dachte irgendwann, das will ich halt mal auch. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie DNA vom Athlet halt einfach halt auch, dass man schon immer, je schneller man Situationen umgehen kann, desto besser wird's, und der am schnellsten es kann, der wird Weltmeister am Ende. Vielleicht auch ein bisschen was, was Mama mir gegeben hat, Erziehung und so halt auch. Wir haben es auch nicht gleich gehabt. Ich bin Russlanddeutscher. Mit anpassen und schon immer wissen, dass man für was man möchte auch einfach kämpfen muss. Das ist so alles im Allen vielleicht irgendwie halt auch, dass ich weiß, wenn ich was möchte, ich muss was dafür tun. Und es nützt nichts, wenn man halt, deswegen auch die Gruppenarbeit wahrscheinlich, die ich gehasst habe. Ich wusste, wenn ich das mache, ich mache das so gut, wie ich das am besten kann, und das ist halt mein Resultat, ganz einfach. Und so war es halt auch lustig in diesem Rollstuhl. Ich habe halt Athletik gemacht, so ein bisschen was für mich, Krafttraining gemacht. Einer sagte, komm, wir machen was Geiles mal, und hatte so ein Band mitgehabt. Und dann habe ich was Ähnliches da gemacht und dachte, komm, wir machen das einfach mal. Und habe ich dann das einfach gemacht. Halt so, komm, wir machen mal. Und dann war es so cool, ich dachte, komm, nimm mal schnell auf, wer weiß, ne? Nimm mal einfach auf. Irgendwie ist es ganz geil so. Und habe es dann so geteilt und war auch erschrocken, wie viral es irgendwie auch ging dann so. Also wirklich erschrocken. Aber ich probiere immer ehrlich zu sein, auch mit den schlechten Zeiten halt auch. Ich bin keine Maschine. Ich war nie eine, werde nie eine sein, und es ist auch okay, keine Maschine zu sein, weil das ist einfach nicht ehrlich. Und ich möchte halt draußen ehrlich meine guten Zeiten, aber auch die schlechten Zeiten auch teilen.
Ich weiß nicht, ob das besonders schmeichelhaft ist einer Frau gegenüber, aber wenn ich auf deinen Arm schaue, auf deinen rechten, das ist unfassbar, was da für Muskeln dran sind. Wenn wir jetzt Armdrücken machen würden, dann würde ich wahrscheinlich weinend nach Hause fahren nachher, weil du einfach so eine Power hast. Wie viel Training steckt da jetzt dahinter, dass du deinen Körper so im Griff hast und dass du, darauf wollten wir auch noch kommen, diese Selbstständigkeit, die du erarbeitet hast?
Gut, es ist vielleicht auch viel Veranlagung, denn ich war ja auch nie die Schlankste, was die Beine angeht früher, gell, war auch viel harte Arbeit drin.
Du hast dich schon mal in Hotpants gezeigt, ne?
Das ist schön, aber ich habe auch gerne meine dicken Beine gezeigt, also meine muskulösen Beine quasi auch, ne, so, und mein dicker Sprinterarsch, sag ich mal, Popo, der hat in Kolumbien oder Mexiko auf alle für den einen oder anderen Freedrink gesorgt auch, ne, weil die stehen da so ein bisschen drauf. So, die Frage ist, ob wir FSK 18 machen sollten bei der Podcast-Folge.
Naja, okay. Also in manchem Hip-Hop-Video würdest du groß rauskommen. Ja,
denke ich eben. Oder wäre rausgekommen, ja. Aber ich mache halt jeden Tag ein bisschen was. So. Und es ist halt auch ganz wichtig, weil ich merke, dass körperliche Fitness, nicht nur mir, jedem eigentlich. Also wenn man körperlich fit ist, dann ist man stressresistenter, man wird nicht so oft krank und Co. Es ist, jeder sollte halt Sport machen, klar. Und wenn ich fit bin, dann weiß ich, dass die ganzen Transfer und Selbstständigkeit auch besser funktioniert halt auch. Und vor allem auch Transfer ist halt so das A und O der Selbstständigkeit. So.
Transfer, damit meinst du, von A nach B zu kommen?
Von A nach, also vom Rollstuhl aufs Bett, in die Couch, okay, ins Auto, die Bälle sind leider nicht barrierefrei halt auch. Und je fitter ich halt am Oberkörper bin, desto bewusster bin ich, dass ich weiß, egal was ich mal irgendwie komme, ob das eine steile Rampe oder steilere Rampe ist, vielleicht auch mal Treppen sind, wo ich mich mal raussetze und halt den Rollstuhl irgendwie hochziehen muss, wie auch immer. Also ich weiß halt, wenn ich fit bin, dann komme ich in der Welt halt klar. Und da bin ich halt schon dran gelegen, das ist halt auch, gibt natürlich mal Wochen, wo ich denke, verdammt, ich kann jetzt hier leider keinen Sport machen, weil ich habe einfach keine Zeit dafür. Da gibt es aber Wochen, wo ich dann wirklich jeden Tag was mache auch, um es halt wieder, nicht nachzuholen, aber wieder, ne, so das schlechte Gewissen halt.
Ich stelle mir dich gerade vor, wie du dich irgendwie, weil irgendwo was eine Barriere ist, und dann hangelst du dich mit dem Rollstuhl oder drunter, hangelst du dich irgendwie über die Straße, wie so eine Christina Vogel-Action-Puppe oder so.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das lassen wir einfach mal so stehen.
Daran kannst du ja arbeiten noch auf jeden Fall.
MacGyver, so quasi MacGyver, Christina.
Ganz genau, ja, da müsstest du aus oder deinem Rollstuhl Croft noch irgendwas bauen, irgendwie ein Luftschiff oder.
Stimmt. Ja, vielleicht, wer weiß. Vielleicht meldet sich ja irgendjemand, der mit so einem Luftkissen-Antrieb unten bauen möchte.
Das stimmt, ja. Also über die Christina Geiger, sage ich schon, Christina Vogel Actionpuppe sollten wir tatsächlich nachdenken. Dein Alltag, ne? Du hast mir irgendwann mal erzählt, du hast eigentlich keinen so richtigen Alltag. Der Tag beginnt jeden Tag ein bisschen anders, aber klar, du hast Dinge, die du machen willst, du musst irgendwo hin, weil du was erledigen musst, du musst jetzt auch hier nach Kienbaum, du hast hier ein eigenes Zimmer, also du hast ja Alltag nicht so richtig, aber trotzdem ist es ja immer so, dass dein Alltag von der Querschnittlähmung kontrolliert wird oder bestimmt wird, oder ist das nicht so?
So, sage ich immer. Also es gibt natürlich auch gewisse diverse Folgeerscheinungen der Querschnittslähmung, die einfach auch Routine brauchen. Die müssen so, ich sag immer so Katheter und Damagement, das hat einfach jeder, der es weiß, der weiß, okay, das braucht halt Routine. Aber drumherum mache ich das, wie es ist. Und ich will natürlich mehr auf mich aufpassen als früher, denn ich sag mal so, das größte Angst, die ich habe, ist ein Dekubitus, das heißt Wundsitzen.
Eine Druckstelle.
Eine Druckstelle, genau. Also jeder, der jetzt gerade vielleicht uns zuhört, der sitzt ja irgendwie im Auto, wie auch immer, und merkt irgendwann, oder auf der Couch, auf dem Stuhl, und merkt so, ah, der Popo juckt ein bisschen, setz mich mal so um. So macht ja jeder. Im Prinzip merke ich das aber nicht, dass die Haut irgendwie der juckt und wehtut oder sowas hat auch. Und wenn ich, das heißt, nicht selber im Kopf immer signalisiere, ich muss mich ja umsetzen, mal entlasten, oder auch mal, wenn ich stressige Tage habe, wirklich mal entlasten, indem ich halt auf dem Bauch liege zum Beispiel auch. Und halt, wenn ich wirklich stressige Tage habe, dann gucke ich, dass ich irgendwie jede 10 Minuten, die ich irgendwo kriegen kann, mich mal hinlege, dass die Haut sich einfach mal entspannen kann halt auch, ne? Weil wenn ich einen Dekubitus habe, heißt das Zwangsentlastung bis hin zur Krankenhausaufenthalt und Operation. Und dieses Krankenhaus, die waren alle super nett, die ganzen, die sind so süß, ich habe noch mit vielen Kontakt mit meiner Schwestern, die ich hatte, aber ich will da nicht wieder zurück, außer ich muss es wegen Kontrolluntersuchung oder weil ich schwanger bin und ein Kind kriege. Also ich will da nicht wieder zurück.
Also wenn du es verhindern kannst mit allen Mitteln, dann wirst du es tun.
Es ist halt viel Verantwortung, es hat körperliche Verantwortung, aber das habe ich als Athlet vielleicht auch ein bisschen gelernt, jetzt halt noch mehr denn je, dass ich halt einfach auch sagen muss, ja, nein, vielleicht und halt, ne, aber ansonsten gestalte ich meinen Alltag so, wie es mir auch taugt und wie es mir halt auch passt. Und ich sage immer, ich bin Polizeibeamtin, ich bin Bundespolizeibeamtin, du hast Tiere als Trainerin und alles drüber hinaus, ich muss nichts mehr, ich kann. Und das will ich mir auch ganz, ganz, ganz festhalten. Ich mache Sachen, Projekte, die mir Spaß machen, wo ich merke auch, ich kann was mit bewegen oder ist vielleicht auch ein cooles Gadget für mich. Natürlich muss ich auch arbeiten, es gibt auch Sachen, die machen halt keinen so viel Spaß, man muss halt einfach machen, also jeder muss halt sein Geld verdienen, ne? Aber grunds in allem sage ich einfach, ich will das tun, was mir Spaß macht und wo ich merke, mein Herz ist mit dran.
Du bist Polizeibeamtin, ja, du bist aber auch ein Speedfreak, weil du bist gerne mit 60 über die Radrennbahn gebrettert. Wurdest du schon mal geblitzt in den letzten anderthalb Jahren, seit du wieder Auto fährst?
Ich möchte gerne die Aussage verweigern.
Okay, das nehme ich mal als Ja.
Ich möchte die Aussage verweigern, also ich muss sie nicht belasten, ja.
Gut, ja, da habe ich es jetzt mit einer Polizeibeamtin zu tun, da wird es natürlich irgendwie schwierig. Weinst du oft?
Ich musste lernen zu weinen. Auch lernen zu trauen, zu verarbeiten hat auch. Ich habe immer gesagt, ich gucke immer nie gern Frauenfilme so, weil ich immer Angst habe, kriegt meine Periode dann. Wie Gott, wie frauenfeindlich es gerade ist, gell? Aber ich musste halt auch lernen zu weinen, halt einfach Emotionen zuzulassen, so halt auch. Also ich weine nicht oft, aber mittlerweile kann ich auch bei einem guten Frauenfilm auch mal.
Man kann ja auch vor Freude weinen oder man kann weinen, weil man sehr emotional ist. Du bist ja auch emotional, wenn du Musik hörst. Es gibt ja auch einen wunderbaren Film über dich von einer befreundeten Kollegin, die wir beide sehr gut kennen, Stefanie Müller-Spierer, die hat es über dich gemacht. Aufstehen im Sitzen ist der Titel, bemerkenswerter Film über dein Leben. Und da spielt auch Erfurt eine große Rolle, deine Heimatstadt, aber auch Clouseau, der Sänger, dessen Musik du gerne magst, und das Lied Gewinner. Wie oft hörst du das Lied?
Das sind so Lieder, ich finde, die sollte man nicht so oft hören, weil dann verschleien sie halt irgendwie so halt auch, ne? Und man muss sagen, zu dem Lied Gewinner verbindet halt auch der erste Unfall mich auch, weil im Rahmen der Reha, die ich damals gemacht habe, war das Lied gerade ganz frisch on Charts und kam raus und der Text passt ganz, ganz zu. Und damals hat auch einfach die Reise dieses Comeback, was ich gemacht habe. Am 20. Mai 2009 war mein Unfall und nur 8 Monate später bin ich die erste Bahnrad-Weltmeisterschaft gefahren und bis dato war es mein allerbeste, die ich jemals gefahren bin. Was mich immer zurückerinnern lässt, dass man es erreichen kann. Sag nur, dein Kopf ist dein Limit. Und es ist halt so ein Powerlied für mich, also Lied irgendwie halt auch, wo man so mal überlegt, stolz zu sein, aber auch sich wieder an sich glauben lässt, wenn man mal so das Quad verliert. Aber ich glaube, so jeder hat so für so gewisse Momente im Leben einfach so ein, zwei Lieder halt auch. Und sollte man jeden Tag hören, aber wenn man es mal braucht, dann macht man halt zum Beispiel mal Gewinner auch an.
Mhm. Ansonsten bist du eine gute Witzeerzählerin, weil du eben gesagt hast, du hast auch schwarze Momente, jetzt nicht unbedingt nur auf die Musik bezogen. Es gibt sicherlich auch Tage, wo du dich einfach nicht gut fühlst und wo du in ein tiefes Loch reinschaust. Die hat jeder von uns. Wie motivierst du dich an solchen Tagen? Also stellst du dir was Lustiges vor? Also beispielsweise sagst du dir deinen Lieblingswitz vor?
Also ich bin so überhaupt nicht witzig quasi. Ich kann keine Witze. So
dabei musst du lachen.
Ja, ja, muss ich lachen. Ja, aber ganz am Ende ist es das, was wir draus machen. Und es ist okay, man kann mal einen schwarzen Tag haben, einen traurigen Tag haben, einen Tag, wo man mal müde ist oder sowas hat auch. Das ist völlig okay. Es sollte einen nur nicht übermannen, ganz einfach. Und wenn die Tage kommen, dann nehme ich die mir auch, die Stunden, Minuten. Ich habe Freunde, tue ich einfach auch an und dann lachen wir wieder halt auch. Oder ich habe eigentlich auch eine total super süße Social-Media-Community halt einfach halt auch, wenn ich da mal einen schlechten Moment teile, die schreiben auch und muntern mich auf und es ist halt auch was Süßes, Tolles und dann verfliegt es doch ganz schnell wieder.
Wer gehört noch zu den Personen, die dich aufbauen? Diejenigen, die du anrufst, wenn es dir nicht gut geht, aber mit denen du auch dich gerne umgibst, wenn es dir gut geht. Ich nehme an, dein langjähriger Freund Michael, dein Lebenspartner, der dich auch jetzt durch diese Zeit trägt oder ihr euch gemeinsam durch diese Zeit tragt, der spielt dabei eine ganz wichtige Rolle.
Ja, aber jein. Das ist eher immer so, dass ich eigentlich mehr stolz machen möchte und deswegen bei ihm selber nicht so viel Schwäche zeigen kann.
Bei ihm kotzt du dich nicht aus?
Nicht so richtig. Also wenn es mal richtig schlimm ist, dann schon, aber ansonsten ungern irgendwie. Das ist irgendwie blöd, weil bei ihm, ich lege ihm ja so viel Last auch auf. Ne? Also der Alltag mit mir ist natürlich jetzt schwieriger, als es vorher einfach auch war. Und gerade bei ihm will man irgendwie auch so stark wirken halt auch. Und dass ich es schon schaffe, dass er sich halt keine Sorgen machen muss irgendwie drum, kann ich das bei ihm halt nicht so richtig irgendwie. Das ist, klingt komisch, ne? Also ich könnte es natürlich, ich könnte das, wenn ich wollte. Es ist nicht so, dass er das jetzt
er würde es vertragen. Möchte.
Natürlich würde er es vertragen. Und natürlich weiß, wie ich bin und so halt auch. Und natürlich weiß er auch, also aber ich will es halt einfach nur nicht, weil ich für ihn halt auch stark sein möchte, ganz einfach. Aber ich habe auch gelernt, man wird ja auch älter, ne?
Fast 30,
dass es Menschen gibt, die ruft man wirklich an, wenn es einem schlecht geht. Und Menschen, die sind zwar schön, mir geht manchmal einen Kaffee trinken, aber die sind halt einfach nur schön, weil man Zeit bei ihnen verbringt, aber das war's drüber hinaus.
Hast du das jetzt in den letzten anderthalb Jahren besonders gelernt?
Ja, voll macht da auch quasi. Es ist ja nicht schlimm. Man kann in Anführungsstrichen einen großen Freundeskreis haben mit Leuten, die halt einem auch Spaß machen halt auch, klar. Zeit ist kostbar, Zeit darüber mit Leuten verbringen, die einem Spaß machen, bringen auch, mit denen man coole Momente feiern kann. Aber der Kreis, den man wirklich enge Freunde nennen könnte, der muss nicht 20, 30, 40 Leute groß sein. Wenn er nur 5 oder 3 ist, ist doch egal. Aber ich weiß, dass halt die Leute sind, die kann ich egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welcher Stunde anrufen, ich weiß ganz genau, 5 Minuten später stehen die auf der Matte und helfen mir.
Das ist cool. Dazu gehört wahrscheinlich deine Schwester. Eine deiner Schwestern.
Eine meiner Schwestern, eigentlich genauso, ich könnte auch bei alle anrufen, ne? So, aber eine meiner Schwestern hat dann noch so eine WhatsApp-Gruppe, die hieß dann Pummelfee auf 4 Rädern.
Ach ja, ich muss gerade nachrechnen, aber stimmt, es sind 4 Räder.
4
Räder,
ja, genau. 2 große und 2 kleine, genau. Man denkt immer nur 2, ne? Aber es sind 4 Räder der Rollstuhl, genau.
Kannst du auch auf 2 fahren?
Selbstverständlich. Ja. Das habe ich sofort gelernt, weil es sieht halt cool aus, ne?
Absolut.
Also deswegen, man muss ehrlich gestehen.
Das ist dann schon wie so eine Fun-Sportart eigentlich.
Ja, aber man muss ehrlich gestehen, ich muss es ja auch können, weil es im Alltag halt schon hilft, das Kippeln. Wenn halt Kopfsteinpflaster ist, was halt steil runtergeht zum Beispiel, dann muss man das können. Aber am Anfang muss ich das können, weil es einfach geil ausschaut. Ne? Ja. Deswegen so ein bisschen, das braucht man halt auch, ne? Sieht halt
aber geil Pummelfee aus. Auf 4 Rädern klingt nicht so geil.
Man muss dazu sagen, dass einer in dieser WhatsApp-Gruppen, der Theo Reinhardt, der ist mit Roger Kluge zusammen auch Madison-Weltmeister gerade. Ich kenne den schon ganz, ganz lange. 2007 waren wir bei der Junior-Weltmeisterschaft in Aguascalientes, Mexiko. Da gab es eine Sprinterin, die haben die Ausdauerjungs immer so aufgezogen, halt so mit, ich weiß gar nicht, Mopsi so, am Mopsi hier und da. Und die war wirklich ein bisschen...
Mopsig.
Nee, ein bisschen, als Leistungssportler ist man nicht mopsig, sondern ein bisschen dick. Wie soll man das sagen, dass es charmant klingt? Also ein bisschen dicker.
Du bist schon wieder frauenfeindlich.
Ja, ich bin nicht frauenfeindlich. Ich bin eigentlich voll die Feministin. Aber jedenfalls haben die immer aufgezogen, halt auch, ne? Spruch über Sprüch wochenlang, wo ich irgendwann sagte, ey Leute, wisst ihr was, ey, komm, hört's mal auf mit dem Scheiß. Also langsam reicht's echt, ne? So, ich wollte quasi mich aufgebaut, wollte Schutz nehmen, die ist auch älter als ich gewesen. Kommt die kleine Christina und sagt so, okay, jetzt reicht's hier, breite Brust davor und nimmst jetzt mal in Schutz, die Mopsi. Und dann kommt dieser Theo ran um die Ecke und sagt, ey, Pummelfee, was ist los? Ich dachte, du Scheißkerl. Und seitdem habe ich den Namen, diesen Bahnradsportkreisen, also in engen Kreisen quasi, Pummelfee.
Hashtag Pummelfee.
Hashtag Pummelfee, ja. Jetzt ist es raus. So, Theo Reinhard, ich hasse dich. Hashtag Pummelfee.
Jetzt müssen wir einmal seriös werden. Wir haben uns im Sommer gesehen, im Bundeskanzleramt. Da war die Bundeskanzlerin auf der Bühne und hat ja auch Fragen gestellt. Ich fand bemerkenswert, wie sie dich so genommen hat, ohne jegliche Mitleid. Das war so ein auf Augenhöhe Gespräch. Sie hat, finde ich, dir super Fragen gestellt. Und da ging es aber auch um dein politisches Engagement. Sie hatte mitbekommen, dass du dich für den Stadtrat in Erfurt hast aufstellen lassen. Und ja, da bist du jetzt mittlerweile auch. Was machst du da? Bist du da für die, mit Verlaub, Behindertenthemen zuständig?
Unter anderem auch. Also ich habe mich genau aufstellen lassen, bin seit Juni gewählte Stadträtin im Erfurter Stadtrat. Parteilos, aber für die CDU, das ist meine Fraktion. Und ich bin in die Ausschüsse Ordnung, Sicherheit, Ortsteil und Ehrenamt gegangen. Mhm. Und in also Soziales quasi halt auch. Mhm. Und bei Sozial natürlich auch die Behindertenthema leider halt auch.
Dazu leider gehört ja auch das, was du eben beschrieben hast. Nicht jedes Restaurant ist barrierefrei.
Genau. Und, aber das gehört halt eher, klar, Soziales kann ich halt das eher an den Bauhausausschuss da reinwerfen halt auch. Ne? Aber ich hatte die Anfrage von der CDU im Dezember 2018, kurz vor die Liste, eigentlich im September schon. Da habe ich es auch verworfen, weil ich sagte, Leute, ich muss erstmal selber gucken, wie ich hier klarkomme im Leben, wie nicht. Dann im Dezember, kurz bevor man diese Top 5 die Liste geschlossen hat, die dann quasi zur Wahl geht, für die Kommunalwahl halt dann auch, habe ich gesagt, okay, ich mache das so, weil ich habe die Welt irgendwie gesehen als Leistungssportlerin. Ich habe gute und schlechte Seiten gesehen. Erfurt war immer mein Akkufüller. Ich bin Polizistin. Gleich Froschmeißen. Ich bin Polizistin und Ex-Leistungssportlerin. Also Polizistin, Leistungssportlerin im Rollstuhl sitzend. Ich sehe die Welt einfach ganz anders da. Und ich wollte halt meine Heimatstadt irgendwie was zurückgeben, halt auch so ein bisschen halt auch. Und von meiner Sicht einfach auch erklären und erzählen. Und ich bin dann auf Listenplatz 2 gewählt worden der Partei, was schon krass ist, weil so roundabout gehen die ersten drei auf alle Fälle eigentlich rein. Also bei einer so großen Partei wie bei der CDU. Was schon enorm war. Dann habe ich auch noch die CDU-Liste auch gewonnen. Also ich habe, glaube ich, bei der Kommunalwahl in Erfurt, glaube ich, nicht dritte oder vierte gewonnen überhaupt. Und das aus dem Stand. Das ist schon.
Als Newcomerin.
Als Newcomer, ja.
Aber natürlich auch als, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Als VIP, als prominente Sportlerin, aber auch mit deiner Unfallgeschichte. Hätten die dich gefragt, wenn du nicht im Rollstuhl sitzen würdest?
Das weiß ich nicht. Also das ist jetzt Spekulation einfach. Mhm. Mutmaßung. Gibt viele auch Athleten, die gerade, Johannes Vetter zum Beispiel sitzt ja auch in Offenburg, auch im
Speerwerfer
für die Freien Wähler zum Beispiel. David Storr in Chemnitz hat es, glaube ich, auch geschafft. Ich weiß aber nicht, für welche Partei der ist. Auch eingesetzt. Also
Athleten, du hast schon recht, es ist eigentlich viel wichtiger, dass die Leute dich so nehmen, weil du jemand bist, der einfach auch viel erlebt hat und die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln sieht.
Ich glaube auch, dass die Leute uns das mehr abkaufen, was wir erzählen, weil sie kennen uns halt einfach auch offenherzig und ehrlich aus der Sportwelt. Und das ist, glaube ich, das, was der Politik momentan so ein bisschen fehlt, halt einfach auch diese Transparenz und vielleicht auch hier und da mal Glaubwürdigkeit einfach halt auch, gell? Mhm. Und das ist dafür, wo ich mir so begründe, warum man mich jetzt so gewählt hat. Also das ist ein unheimlich Vertrauensvorsprung, ich bekomme habe, egal wie. Und das möchte ich nutzen. Und darum sind halt so, klar, meine Themen, die sind ehrlich, weil das mein geliebtes Leben ist. Damit kenne ich mich gut aus. Das möchte ich quasi auch erzählen und zeigen. Und ich fummel mich gerade so rein, auch nach wie vor noch. Das ist also das erste halbe Jahr. So langsam wird man sicherer, wie die Fraktionssitzungen so laufen, wie die Stadtratssitzungen laufen, wie man wie jetzt einen Antrag einreicht und wo dann Diskussion geht halt auch, gell? Also diese politische Wege, die muss man erstmal kennenlernen, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert hat auch und wie man da mal Mehrheiten bekommt und so halt auch. Und es läuft zunehmend besser, man fühlt sich auch zunehmend sicherer und nicht wie so ein junger Friseur, der dann kommt, gell? So ein Praktikant, hallo, ich bin jetzt da. Und die CDU-Fraktion in Erfurt hat mich da ganz gut aufgenommen. Und die wissen natürlich auch über meinen Kalender und nehmen mir da ganz viel ab, was geht. Wenngleich ich halt auch dort bin und auch wirklich da sein möchte. Also heißt, ich bin natürlich persönlich manchmal nicht da. Ich bereite mich aber schon sehr gut vor und auch nach. Also ich weiß schon, was da abläuft, auch wenn ich vielleicht nicht bei jeder Stadtratssitzung da sein kann.
Zurück im Herbst 2020, Christina, das ist jetzt noch kein halbes Jahr rum, aber du hast schon ein paar Monate jetzt im Stadtrat erlebt. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit dort? Hattest du gute Themen?
Ja, es ist natürlich immer noch Lernen, gell? Aber es macht manchmal mehr Spaß und manchmal weniger, in der Tat.
Das ist wie im Sport.
Ist wie im Sport, genau, das stimmt. Ja, ich meine, die Politik, das Politikkreisel dreht sich natürlich auch wie im Land oder im Bund eben auch mit vielen Problematiken, die wir eben auch haben, die wir im Bund und Land haben. Aber es passt schon. Also ich fühle mich dann nach und nach einfach auch wohler. Habe auch jetzt ganz frisch ein Thema durchbekommen, was so die Blindenleitstreifen und auch im Verkehrserziehungsunterricht auch betreffen. Dass man da einfach auch von klein auf geschult wird, warum es halt eben nicht okay ist, da jetzt ein Fahrrad abzustellen oder halt einen Müllschrank dahin zu stellen zum Beispiel. Ordnung, Sicherheit ist auch gut. Ich bin so ein bisschen Verfechter von, ja, gerade in der schwierigen Zeit, die wir haben, auch von einer, sagen wir, kameragestützten Überwachung an unseren Schwerpunkten in Erfurt, die man nutzen kann für Zeiten, wo wir halt eben merken, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, wo auch nicht so richtig, also die Bürger und Bürgerinnen wollen das eigentlich, aber in der Politik findet man so keinen richtigen Weg rein. Was für mich immer fraglich ist, wenn so alle Umfragen eigentlich immer sagen, dass so 70% der Erfurter Bürger für so eine kamerageschützte Strafverfolgung oder Prävention in Erfurt sind, aber dann die Politik da einfach keine Mehrheit findet. Das ist, ich weiß noch nicht so richtig, warum das so ist.
Jetzt bist du ja als Sportlerin das eigentlich gewöhnt, deinen Weg zu gehen und dich durchzusetzen. Merkst du dann in der Politik, dass es schon mehr Teamarbeit ist, viel mehr Kompromisse, die andere Seite verstehen? Ist das auch eine harte Schule für dich?
Ja, ich habe jetzt in der Zeit natürlich unheimlich gelernt, auch diplomatiefähiger zu sein, als ich das vielleicht früher war. Aber ich habe immer gesagt, dass früher hat man ja gedacht, dass jetzt meine Meinung zu einem Thema X irgendwie die einzig richtige ist. Und dann hört man andere sprechen und stellt fest, okay, das ist auf alle Fälle auch ein Argument, was es wert ist, beleuchtet zu werden. Und in der ganzen Zeit hat man festgestellt, auch warum manch politischer Prozess einfach so lange dauert und es auch notwendig ist, dass es immer so lange dauert. Manch andermal denke ich auch immer, okay Leute, Zeit ist Geld, jetzt lass uns mal hier weitermachen.
Ja? Ich habe Hunger.
Da kommt dann so die freie Wirtschaft durch. Genau.
Aber du bist unglaublich lernbegierig, habe ich den Eindruck. Ne? Du hast erzählt, was du hier in Kienbaum machst. Du bist Trainerin, du erfährst neue Dinge, du fuchst dich da rein in die Lokal- oder Stadtpolitik. Das gehört jetzt, glaube ich, auch zu deiner DNA, dass du dich einfach mit Dingen nicht zufrieden gibst, weiterkommen willst. Dieses Bild finde ich tatsächlich sehr passend für dich.
Das ist wahrscheinlich, dass nicht stehen bleiben wollen oder das nicht stehen bleiben, ne? Immer in Bewegung bleiben oder so halt auch. Also ja, sagt 2019 war für mich auch einfach ein krasses Jahr. Es war so schnell, eigentlich ging das ja erst richtig los, mein neues Leben, als ich am 22. Dezember 2018 das Krankenhaus verlassen habe. Da habe ich geweint übrigens auch, als ich schon zu Hause war, weil ich so stolz war, dass ich es geschafft habe. Denn ich bin auf dem Koma aufgewacht und der Chefarzt hat gesagt, dass mit meiner Lähmungshöhe 6 bis 12 Monate Krankenhaus. Ich habe damals gesagt, alles klar, 6 Monate, ich bin hier weg, weißt du Bescheid. Waren 6 Monate.
Da haben die dich erstmal belächelt, aber dann haben sie Christina Vogel kennengelernt.
Genau, dann haben sie Christina Vogelgeschwindigkeit kennengelernt. Und es ist verrückt, was passiert ist seitdem halt auch. Was für, es ist ein Privileg, es hat auch eine Geschichte erzählen zu dürfen, dass man auch Menschen hat, wie du jetzt, die kommen und mir zuhören wollen und jeder diesen Podcast auch noch hört quasi, dass man meinem Sprachtempo auch mitkommt, aber dass man mich hören möchte. Und einfach halt auch, dass ich irgendwo hinkomme und die Leute sich öffnen und mir ihre Geschichte erzählen. Also ich lerne Leute kennen, die erzählen mir sofort ganz intime Geschichten und sagen mir auch, die können das, weil ich das auch kann und so. Und es ist was hier auch ein bisschen wieder Druck macht, was ich nicht so richtig wollte, aber was wirklich ganz, ganz, ganz Tolles ist. Also
was nicht viele können, Christine.
Ja, ja, auch. Also das ist halt, mein neues Leben ist irgendwie auch jeden Tag ein Privileg, ganz einfach. Und das muss man auch so nehmen, wie es ist. Und von daher, ich will halt lernen, zurückgeben. Und ich bin halt 29, ich habe irgendwie Energie. Mein Lebensquelle sagt immer, ich bin wie so eine Duracell-Batterie so. Und ich muss halt los. Denn gleich ich auch lerne, man wird nicht älter. Und auch die Querschnittslähmung, die
Man wird nicht älter?
Nicht jünger, ja, also nicht jünger. Also man wird nicht jünger, sagen, man wird älter.
Ziemlich und neue Auskunft.
Ja. Ich bin der Benjamin Button quasi, Teil 2.
Stark.
Ja, aber man wird nicht jünger. So, die Querschnittslähmung braucht auch hier und da körperlich mehr Ruhe einfach halt auch. Und ich bin halt einfach im neuen Leben, neuen Jahr so dran gewesen, auch so meinen Roten zu finden, was jetzt für mich, wenn ich kein Alltag, aber trotzdem irgendwie Alltag ist. Aber jeder braucht so einen roten, seinen großen Faden. Ich glaube, im Beauty-Blogger-Bereich heißt es quasi Morning Routine. Und ich muss halt so meine Morning Routine feststellen, wie sie so ist und wie sie nicht ist.
Christina, wir wollen mal auf die Torwand schießen. Das kann man im Übrigen bei uns im Podcast auch, wenn die Beine nicht so ganz mitspielen,
okay,
bei dir. Wir schießen 3 unten, 3 oben.
3 unten.
3 oben.
3 unten, 3 oben, Christina. Du kennst das aus dem Sportstudio, da wird geschossen. Wir schießen jetzt verbal. Es gibt 3 sportliche Fragen und es gibt 3 persönliche Fragen. Und ich leg mal los, dein erster Schuss unten rechts und die Frage, die da kommt, heißt: Auf diese sportliche Leistung bin ich besonders stolz.
Oh Gott, das kann ich nicht sagen. Nicht kurz sagen.
Komm, eine.
Eine. Dann sind es einfach Olympiasiege 12 und 16. Also, das war krass.
Eine Olympiasiege.
Olympiasiege! Ja. Dann 16. Dann, wenn ich eins aussuchen kann, dann lieber 2016. Weil, wie gesagt,
die Nummer mit dem Tigersprung und ohne Sattel.
Ja.
Zweiter Schuss unten rechts, der erste war schon ein Treffer. Du bekommst einen Pokal. Was soll draufstehen?
Geiler Typ. So ein geiler Typ. Christina Vogel. So,
fertig. Geiler Typ. Christina Vogel. Ich frage jetzt nicht, wo der Pokal hinkommt, weil von dir weiß ich ja, dass der auch gerne mal in der Schublade verschwinden kann.
Nee, geiler den würde ich mir, den würde ich mir auf den Nachtschrank stellen, quasi.
Dritter Schuss unten rechts. Welcher Sportler wärst du gerne?
Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das klingt echt blöd, ne? Aber ich glaube, vielleicht manchmal wäre ich auch gerne Muhammad Ali. So, wow. Krasse Zeit durchlebt. Auch
einer, der sich durchgeboxt hat.
Genau, auch in Schwarzer in der Zeit hat auch, ja, ne? Also ein dunkler Hautfarbiger in der Zeit auch durchgesetzt, viel Lebenswillen erzeigt und vor allem auch einfach, was der dem Sport und dem Boxsport mitgegeben hat, ist verrückt. So. Ich würde gerne mal durch seine Augen mal gucken, so wie es dann wirklich so gewesen ist, auch hinter den Kulissen.
Dirk Nowitzki, unser Basketballstar, hat mal gesagt, als er zum x-ten Mal gefragt wurde, wer war denn dein Vorbild, hat er in der Sendung gesagt, Heinz Erhardt. Also der frühere Komödianten, großartiger Kerl, Gedichte, Schreiber, Macher, Schauspieler. Ja, stelle ich mir so lustig vor, die beiden nebeneinander, Heinz Erhardt, Dirk Nowitzki. Wir schießen oben, das waren schon mal 3 Treffer unten, du kannst zur Legende werden.
Wunderbar.
Wenn du alle 6 triffst. Oben, da wird es jetzt ein bisschen persönlicher. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Ich weiß ja, dass du so eine Bucketlist hast und Fallschirmsprung ist schon ein Haken dahinter zum Beispiel.
Eigentlich nicht, weil, also viele Sachen, die Sachen, von denen träumt man, aber die mache ich auch nach und nach einfach halt irgendwann. Aber gibt ja Sachen, da braucht man einfach auch Zeit. Ich sag mal, ein Fallschirmsprung wäre direkt aus dem Krankenhaus natürlich nicht gegangen, weil ich körperlich gar nicht so weit war, aber wenn es Zeit ist, dann probiere ich einfach halt den Scheiß aus, den ich irgendwie mir vorhabe zu machen.
Also ich habe auch mal einen Fallschirm-Tandemsprung gemacht und würde es nie wieder machen.
Was? Ich fand das so geil. Ich würde jedem, hört nicht auf den, es ist das Geilste, was man im Leben das machen kann.
Schneiden wir so raus.
Ja, sowas von.
Also Fallschirmsprung würdest du nochmal wieder machen?
Sofort. Weil das einfach, also ich wirke ja immer, als wenn ich halt, wie gesagt,
große Klappe
hätte. Aber als oben auf 4000 Meter Höhen diese Flugzeugtür aufging, ich dachte, das ist es jetzt wirklich. Und vor allem, es war so, dass ich an meinen Tandempiloten, den Eberhard Ginger, Turnlegende,
der schon tausende Sprünge gemacht hatte, ne, als Instructor, genau. Ja.
Und jedenfalls, ich hang an ihn dran, er hat dann sich so geordnet und dann hang ich schon so halb aus dieser Flugzeugtür raus, bis er meine Beine und seine Beine halt dann so richtig hingeschummert und dann, du hängst schon mal raus, guckst runter und denkst, ach du.
Und du darfst doch nicht runtergucken,
ich darf, ne? Doch, runter schon. Wir waren so, okay, jetzt geht's gleich los. Ich habe gar keine Zeit, Nein zu sagen gehabt. Und dann ist es das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Dann diese ersten paar Sekunden sind so schnell. Du weißt eigentlich gar nicht, wie du atmen sollst, weil das so schnell ist. Dann geht der Fallschirm auf und es ist so nur Natur und du. So wahnsinnige Ruhe. Und es ist halt total Adrenalin und dann wirklich Ruhe und Glückseligkeit. Und man muss es, also wie gesagt, ich hatte halt auch, ich war auch ganz ruhig und ganz sehr kleinlaut auch dann kurz vor Absprung. Ja? Aber danach war es einfach das eins der besten Sachen, die ich jetzt probiert habe. Und man muss es wirklich mal gemacht haben.
Diese Ruhe dann oben, ne? In dem Moment, wo der Fallschirm aufgeht, dann ist ja gar keiner da oben, der was sagt.
Ist alles toll und ruhig.
Man schreit
und,
nicht mehr. Ne?
Genau. Man schreit nicht mehr. Ich habe keine Luft gehabt, um zu schreien auch unterwegs. So, aber
vielleicht habe ich es deshalb so in so schlechter Erinnerung, weil damals mein Instructor, der hinter einem ist, wie so ein Rucksack, den man aufhat, der war mindestens 2 Köpfe kleiner als ich. Und je näher wir dem Boden kamen, desto mehr habe ich mich gefragt, wie landen wir eigentlich? Weil das muss ja ich dann übernehmen, weil der kommt ja gar nicht, also so comic-mäßig auf den Boden. Und genau so war diese jämmerliche Landung. Ich bin schon mit den Hacken im Boden und versuche mitzulaufen und er strampelt in der Luft und dann landen wir irgendwann so dämlich und der Fallschirm noch über uns drüber. Also es war absolut nicht filmreif. Da habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht mehr.
Ich habe meine Beine hochgenommen, festgehalten und hab dann den Rest immer machen lassen. So. Und auf dem Popo dann ein bisschen gut, bis er gelandet ist. So. Ist auch okay.
Kommt schon wieder der Popo ins Spiel. Ja. Zweiter Schuss unten, genau. Oben. Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
Die schlechteste Angewohnheit, quasi. Ich bin so jemand, ich räume Geschirrspüler immer gerne ein, aber nicht aus. Wenn drin es sauber ist, bin ich immer ein Steck, mal erst oben erstmal auf die Spüle, bis dann irgendwann mal sage, okay, jetzt tun sie doch auch so rein. Ja. Langes Streitthema mit Michael zu Hause.
Ah, und Michael darf dann ausräumen.
Ja, jetzt habe ich ja eine gute, also manchmal ist der Rollstuhl auch eine gute Ausrede.
Oh, ich das komm, ist billig.
Ich komm ja oben nicht mehr ran auch, ne? Also es ist auch für mich viel schwerer und auch die Gläser oben. Ist auch gefährlich, wenn jemand runterfallen oder so hat auch. Man muss nehmen, was kommt, ne? Bitte. Manchmal ist die Behindertenkarte auch ganz gut.
Jetzt warst du frauenfeindlich, du warst behindertenfeindlich.
Super.
Es läuft richtig gut für mich, ja.
Ich merke das schon.
Vielleicht kann dich die letzte Frage an unserer Torwand rausreißen. Welche Schlagzeile über dich würdest du gerne auf jeder Titelseite lesen?
Christina Vogel, geiler Typ.
Da hast du auch schon einen Pokal.
Nee, der muss irgendwo herkommen, oder nicht? Nein, aber das ist natürlich schwierig. Im Prinzip irgendwie gern, hat sich eingesetzt und wurde erfüllt oder so halt auch. Also die Ziele, die man so hatte, auch die Welt halt hier und da ein bisschen besser zu machen, hat der Macher halt auch, gell? Das wäre toll. Zum Beispiel, Christina Vogel hat sich eingesetzt, dass behinderten Rollstuhlfahrer so mobil und frei fahren können mit der Deutschen Bahn, jeder andere auch, ohne vorher 24 Stunden angemeldet zu haben und dann immer auch Angst zu haben, dass man mitkommt oder nicht mitkommt zum Beispiel halt auch. Das wäre halt schöne Schlagzeile zum Beispiel.
Ich hätte noch eine. Christina Vogel kann wieder laufen.
Ja, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert. Von daher, also die Wissenschaft ist momentan schon weit, dass man auch geschafft hat, so jetzt inkomplette, das heißt, das Rückenmark ist irgendwo noch ein bisschen zusammen, wieder zu verbinden. Ich weiß aber auch, dass ich bräuchte, so wie es meinem Rücken ausschaut, erstmal ein 2 Meter Verlängerungskabel, um meinen Rückenmark wieder zusammenzusetzen. Das heißt, ich werde zu meinen Lebzeiten nicht mehr eigenständig laufen können. Ist aber auch okay. Denn ich hasse das, wenn es irgendwo heißt, von wegen ist ein Rollstuhl gefesselt, weil nein, der Rollstuhl gibt mir Freiheit. Ohne den Rollstuhl wäre ich halt wirklich behindert. Und der Rollstuhl gibt mir Freiheit, mich im Alltag einfach auch zu bewegen, so wie ich das halt auch möchte und kann. Und vielleicht nie über Jahren, aber es funktioniert halt einfach halt auch. Und gibt so 1-2 Sachen, da kann ich laufen, aber mit Unterstützung, würde ich auch mal ganz gerne machen halt auch, weil es halt auch für die Gelenke und Co. auch ganz gut ist, mal zu stehen. Aber deswegen kann das nirgendwo stehen, weil ich auch weiß, dass es nicht funktioniert.
Die Sportbild hat dich zur Heldin des Jahres gekürt. Ist das ein Titel, der dir steht, den du gut findest?
Oh, ich weiß es nicht. Ich würde mich ja selber nicht so als Heldin des Jahres irgendwie. Ja, vielleicht, aber.
Ich glaube, für viele bist du.
Ich würde das selber nicht. Ja, ich würde es aber selber für mich nie irgendwie so. Im Endeffekt war ich früher nur diese kleine Christine, die Fahrrad gefahren ist. Und jetzt rolle ich halt einfach nur, ihr lauft und ich rolle halt durchs Leben irgendwie so. Und das bin ich halt und nichts anderes eigentlich.
Du bist echt vieles, ne? Du bist auch die Pummelfee auf vier Rädern, wie du dich beschrieben hast. Du bist ein neugieriger Typ. Du bist Polizeihauptmeisterin. Für mich bist du Christina Vogel, geiler Typ. So wie du dich dir eben selbst gewünscht hast, dass das wärst und was auf deinem Pokal stehen sollte. Und ich bedanke mich echt für dieses Gespräch. Es war total schön, charmant, ein bisschen was zum Traurigsein, viel zum Lachen und einfach vorwärts gewandt. Und ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Ganz ehrlich, Christina, wenn ich uns nochmal zuhöre, kriege ich echt Gänsehaut. War das wirklich so emotional über das, was wir da gesprochen haben? Kann das sein?
Moment, ich muss jetzt mal sagen, den Pokal, geiler Typ, habe ich immer noch nicht bekommen. Darauf warte ich noch.
Das ja, stimmt, den muss ich noch basteln.
Genau. Ja, wir haben damals schon über viele, viele Themen gesprochen, einfach, die damals ganz aktuell waren, mich bewegt haben, sicherlich auch viele bewegt haben. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich auch gezeigt, dass das, was ich da draußen immer so erzähle, dass das okay ist, dass ich meinen Unfall verwunden habe, froh bin teilweise auch über meinen Unfall. Jetzt rückblickend, wie man daraus gelernt hat auch und ich auch meine Sportkarriere einfach anders sehe, als ich es früher vielleicht gesehen habe. Und von daher ist es für mich immer noch schwierig, mich als Heldin zu sehen, in der Tat. Aber es ist halt schön, weil ich mittlerweile auch mitbekomme, dass nur weil ich bin, wie ich bin, so viele Menschen irgendwie an so einer ganz, ganz schönen, privaten, beherzten Stelle irgendwie so anfassen kann oder halt auch berühren kann. Und im Gegenzug dazu ich auch so viel Liebe zurückbekomme. Und das ist das schönste Privileg, was man irgendwie auch genießen kann, ja.
Das klingt richtig gut. Und ich würde sagen, ich bleibe einfach dabei. Christina Vogel, geiler Typ. Jetzt muss ich anfangen zu basteln, damit du vielleicht bis Weihnachten den Pokal endlich bei dir hast und den aufbauen kannst. Ich sage schon mal oder nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit uns das kleine Update gemacht hast, dass wir diese wirklich, wie ich finde, wertvolle Podcast-Folge dann doch noch senden können.
Dankeschön.